Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von swissinfo.ch heißt es, niemand hat mit diesem schrecklichen Ende gerechnet. Felix Manz war ursprünglich ein Vertrauter von Huldrych Zwingli und arbeitete mit ihm an einer Neuübersetzung der Bibel. Doch bald traten die Gegensätze offen zutage. Manz und seine Freunde warfen Zwingli vor, er verschleppe die Reformation und arrangiere sich mit der Obrigkeit. Sie waren jung und radikal, doch im Grunde genommen taten sie nichts anderes als das, was Zwingli selbst gepredigt hatte. Sie nahmen die Heilige Schrift als alleinige Richtschnur für ihren Glauben und ihr Handeln. So bestritten sie unter anderem die Existenz des Fegefeuers und forderten die Abschaffung der Heiligen Messe sowie der Kindertaufe, weil diese in der Bibel nirgends erwähnt sei. Am 17. Januar 1525 kreuzten Zwingli und seine radikalen Widersacher erstmals öffentlich die Klinge. Eine Taufe, so behaupteten Manz und seine Glaubensgenossen, mache nur Sinn, wenn die Getauften den Glauben selber bekennen können. Zwingli bestritt das und die Zürcher Regierung schlug sich auf seine Seite. Sie ordnete an, alle bis anhin ungetauften Kinder seien inert Wochenfrist zu taufen. Sonst müssen die Eltern das Gebiet von Zürich verlassen. 4 Tage später belegte sie die Anhänger der Erwachsenentaufe mit einem Redeverbot. Am selben Abend fanden im Haus der Familie Manz die ersten Erwachsenentaufen auf Zürcher Boden statt. Es war wohl eine bewusste Protestaktion, ähnlich dem Wurstessen, mit dem Zwingli und seine radikalen Freunde die Reformation in Zürich eingeläutet hatten. Nur, dass der Reformator dieses Mal auf Seiten der Obrigkeit stand. Der frisch getaufte Felix Manz begann sofort öffentlich für die Erwachsenentaufe zu werben. 10 Tage später wurde er verhaftet und Zwingli versuchte, ihn zum Einlenken zu bewegen. Doch Manz blieb stur. Als es ihm gelang, aus dem Gefängnis zu fliehen und sich ins Bühnerland abzusetzen, missionierte er weiter. Ein paar Monate später wurde er wieder verhaftet und nach Zürich überführt. Er sei ein eigensinniger und widerspenstiger Mensch, meldeten die Kurabehörden. Nicht einmal die Androhung der Todesstrafe habe ihn davon abhalten können, Erwachsene zu taufen. Die Agitation der Täufer wurde immer dreister. Besonders unter den Bauern hatten sie regen Zulauf, denn diese erhofften sich von der wörtlichen Auslegung der Bibel eine Verbesserung ihrer sozialen Stellung und die Abschaffung der drückenden Steuerlast. Im Sommer 1525 kam es zu einem Bußgang durch Zürich, bei dem die Täufer Zwingli als paganischen Drachen verunglimpften, der die Welt verführte. Sie klagten lauthals: Wehe, wehe! Wehe Zürich! Die Täufer sorgten für so viel Unruhe, dass die Zürcher Obrigkeit Anfangs November 1525 eine 3-tägige gelehrte Disputation über die Erwachsenentaufe veranstaltete, von der sie sich erhofften, dass sie das Problem aus der Welt schaffen werden. Der Andrang war so groß, dass die Veranstaltung in Großmünster verlegt werden musste. Felix Manz, den man eigens aus dem Gefängnis geholt hatte, verteidigte seine theologische Position gegen Zwingli. Die Nerven lagen blank. Ein Täufer aus Zollikon verlangte mit großem Geschrei, Zwingli solle endlich die Wahrheit bekennen, worauf dieser ihn als groben, ungeschickten, aufrührerischen Bauern maßregelte. Schnell zeigte sich, dass die Täufer auf verlorenen Posten standen. Als Manz sich weigerte, von seinem Standpunkt abzurücken, wurde er zusammen mit anderen Glaubensbrüdern in den Hexenturm geworfen. Nach einem Winter bei Wasser und Brot verurteilte ihn ein Gericht Anfang März 1526 zu lebenslanger Haft. Fast gleichzeitig erließ die Regierung ein Gesetz, das rückfälligen Täufern mit der Todesstrafe drohte. Am 5. Januar 1527 wird Manz vom Scharfrichter in die eiskalte Limmat gezerrt, wo er elendiglich ertrinkt. Kurz vor der Hinrichtung schrieb er im Gefängnis: Solches tun die falschen Propheten und Heuchler dieser Welt, die mit eben demselben Munde fluchen und auch zugleich bitten, deren Leben unordentlich ist, die Obrigkeit anrufen, dass sie uns töten solle, womit sie das Wesen Christi vernichten. Geschwister, dieser Bericht zeigt uns, was Leuten droht, die das reine Wort predigen. Und der heutige Bibelabschnitt befasst sich genau mit derselben Geschichte. Aber bevor wir wie gewohnt wieder in den Predigtext einsteigen, besprechen wir noch kurz, was wir letztens gesehen haben und schließen dann daran an. Das letzte Mal haben wir uns mit den ersten 6 Versen befasst. Und in denen ist es darum gegangen, dass die 2 Zeugen die Gemeinde, die im Namen Christi repräsentiert. Die Gründe dafür haben wir genannt. Und zwar haben wir gesagt, dass dieses Konzept der 2 Zeugen keine neue Erfindung im Buch der Offenbarung ist, sondern diese Idee ist aus dem Alten Testament entlehnt, wo man bei einer wahrheitsgemäßen Aussage 2 oder 3 Zeugen heranzieht, denn das ist der Anspruch des Evangeliums. Siehe dazu 5. Mose Kapitel 19, Vers 15. Zudem haben wir gesagt, dass die Frau in Offenbarung Kapitel 12, Vers 6, zu dem wir noch kommen werden, in die Wüste für 1260 Tage geflohen ist, die die Gemeinde verkörpert. Wenn man nun diese Zahl mit der in Offenbarung 11, Vers 2 vergleicht, wo die 2 Zeugen weissagen, dann wird dort 42 Monate angegeben und das entspricht exakt den 1260 Tagen, die sich zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi befinden. Ergänzend sind die 2 Zeugen mit Sacktuch bekleidet, das einen alttestamentlichen Hintergrund hat, die als 2 Ölbäume präsentiert werden. Des Weiteren haben wir uns mit den ersten 2 Anwendungspunkten beschäftigt. Gottes Weissagung kommt in der Gemeinde zum Ausdruck und Gottes Weissagung ist mit der Macht der Verheerung ausgestattet. Zusätzlich haben wir den Gegenstand der Messrute erläutert, wo Gottes Volk mit dem Altar im Tempel Gottes gemessen wird, aber die Gottlosen, die sich auf dem Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, befinden, nicht in die Beurteilung inkludiert werden darf. Und das hat damit zu tun, dass Gott zwischen Christen und Ungläubigen differenziert. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren aktuellen Bibelabschnitt anschauen. Und aufgrund der Struktur halber lesen wir nochmals die Verse 1 bis 14. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einen Stab. Und der Engel stand da und sagte: Mache dich auf und miss den Tempel, Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung, und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen, mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese 2 Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel und es wurde in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber, siehe, das 3. kommt schnell. In weiterer Folge sehen wir also in Vers 7, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Wir kommen gleich zu unserem 3. Anwendungspunkt. Gottes Weissagung erlebt drastische Zeiten. Wenn also der Dienst der 2 Zeugen abgeschlossen ist, wird die Gemeinde mit dem Tod definiert. Und derjenige, der sie zur Strecke bringt, ist das Tier aus dem Abgrund. Die Frage, die hier aufkommt, wer ist dieses Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt? Und man beachte auch die dreifache Konstellation, dass es erstens mit der Gemeinde Krieg führt, zweitens sie überwindet und drittens sie tötet. Krieg führen bedeutet im Grunde genommen im Kampf stehen. Das Tier erklärt der Gemeinde den Krieg und es ist ein erbitterter Kampf zwischen der Finsternis und dem Licht. Dagegen ist ein MMA-Kampf zwischen Robert Whittaker und Khamzat nichts. Denn der Feind zwischen dem Tier und den Gläubigen ist hart. Und das ist noch milder ausgedrückt. Es ist sehr hart und geht nicht über ein paar Runden, sondern erstreckt sich über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Zudem wird es die Gemeinde überwinden. Ein Synonym für überwinden ist es, den Sieg zu erlangen. Und wir kennen das schon von der Ansprache des Herrn Jesus, wo er in Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 den Überwindern den ewigen Lohn verspricht. Zudem gibt es in einem MMA-Kampf Regeln, wo Mord an dem Gegner ausgeschlossen wird. Hier geht schließlich das Tier nicht nur als Sieger hervor, sondern zwingt die 2 Zeugen in den Tod. Das Tier, von dem hier die Rede ist, ist das 4. Tier, das in Daniel Kapitel 7 beschrieben wird. Und dort wird es als äußerst brutal dargestellt. In Daniel Kapitel 7, Vers 23 und 21 hören wir das. Das 4. Tier bedeutet ein 4. Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Und wenn hier steht, dass das Tier aus dem Abgrund heraufsteigt, dann heißt es nicht, dass dieses Tier erst den Kampf beginnt. Es bedeutet, dass es sich offiziell zum Gewinner deklariert und nicht mehr im Hintergrund agiert. Und schau mir beim Satanismus, der früher nicht so stark in den Medien präsent war. Aber heute ist er eine offizielle Sache, die ohne Scheu in den Filmen oder Musikvideos zelebriert werden. Wer hätte das sich einmal vorstellen können? Und genau so wird es am Ende des Zeugnisses sein, wo das Tier, das über die Zeit hinweg versteckt operiert hat, wie zum Beispiel in den Geheimlogen, sich nicht mehr als ein Tabuthema behandeln lassen wird, sondern es wird einen absoluten und offenkundigen Anspruch seiner Autorität vor allen Leuten propagieren. Bedenken wir auch, dass die Gläubigen in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18 gewarnt worden sind, dass es bereits die letzte Stunde ist, wo der antichristliche Geist wirkt. Und sie sich darauf einstellen müssen, dass es kein einfacher Vorgang sein wird. Was ist nun das Resultat, wenn das Tier heraufsteigt? Das Ergebnis ist, dass die Leichname der zwei Zeugen auf der Straße der großen Stadt liegen werden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Gemeinde, die im Namen Christi predigt, komplett von der Bildfläche verschwindet. Doch muss das dargestellte Bild im gesamtkanonischen Kontext beurteilt werden, da der Herr Jesus höchstpersönlich Folgendes in Matthäus 16, Vers 18 versprochen hat. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wenn also die Gemeinde nicht besiegt werden kann, so sehen wir in dieser Passage den Tod der zwei Zeugen im Stile des Alten Testaments. Und Vers 11 bestätigt auch diese Auslegung, wo wir noch dazu kommen. Hier sei betont, dass die Gemeinde ans Kreuz genagelt wird, da sie in die Fußstapfen ihres Herrn Jesus Christus tritt. Wie schaut das also aus? Vor den Augen der Welt wird sie geschlagen, gebeinigt, gefoltert und ihre treuen Nachfolger Christi werden umgebracht. Nicht umsonst haben die hingeschlachteten Seelen in Offenbarung Kapitel 6, Vers 10 nach gerechter Rache gerufen. Wie lange noch her? Und hier wird das Ende gezeigt. Die Stimme der Gemeinde wird immer wieder in der Geschichte verstummt, das letztlich einen universalen Charakter bekommt. Laut Stefan Felber waren bei dem evangelischen Kirchentag in den 50er Jahren 600.000 Teilnehmer. Zieht man einen Vergleich mit 2025, so sollen es ungefähr 10.000 oder 100.000 gewesen sein. Man kann ganz klar erkennen, wohin die Richtung geht. Und die Zukunft liegt nicht in einer katholischen oder evangelischen Institution, sondern der treuen Nachfolge, die auch in einem Wohnzimmer stattfinden kann. Und gehen wir weiter, denn in Vers 8 werden die Leichname auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt. Es ist der Ort, wo auch der Herr Jesus Christus gekreuzigt worden ist, was die Kennzeichnung mit den Seilen bekräftigt. Diese Stadt ist, wie der Vers schon beteuert, in einem geistlichen Sinne zu verstehen. Es geht hier nicht in erster Linie um einen geografischen Ort, wo sich das alles physisch abspielt. Es geht um die gottlose Welt. Sodom wird hier herangezogen wegen seiner furchtbaren Bosheit. Wahrscheinlich kennen die meisten von uns den Bericht, in dem man mit Nachdruck gefordert hat, mit den zwei Engeln zu schlafen und wo Lot stattdessen seine Tochter anbieten wollte, was aber die Verdammten abgelehnt haben. Und Ägypten ist ein typisches Bild für die Unterdrückung und Verfolgung der Israeliten. Als Moses durch die Hand Gottes seine Leute befreit hat, so hat der Pharao sein aggressives Verhalten gegenüber dem Volk Gottes demonstriert. Denn er hatte das Bedürfnis, das ganze Volk auszulöschen. Und wenn hier steht, da wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist, so ist es auch ein dominanter Beweis, dass der Schlagabtausch in einem geistlichen Bereich abläuft. Denn Christus wurde weder in Sodom noch in Ägypten gekreuzigt, aber er war in demselben spirituellen Areal bei der Kreuzung allgegenwärtig. Addierend zeigt uns diese Stelle, dass die geliebte Stadt Jerusalem in Offenbarung Kapitel 20, Vers 9 der entgegengesetzte Teil dieses geistlichen Feldes ist. Und es wird hier mit einer unbestrittenen Wahrheit als die Gemeinde Christi und nicht das ethnische Israel markiert. Daher der schwere Irrtum, dass es sich in der Endzeit nicht um das ethnische Israel in einem geistlichen Sinne geht, sondern das wahre und geistliche Israel aus Juden und Heiden. Merken wir uns diese Worte, um nicht verführt zu werden. Weder eine rote und fette Kuh soll uns interessieren, die im Buch der Offenbarung keinen Platz für eine Erwähnung gefunden hat. Betrachten wir infolgedessen die Reaktion der Gottlosen, die mit Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen angegeben werden. Sie werden die Leichname 3,5 Tage lang sehen und werden nicht zulassen, dass ihre Leichen in Gräber gelegt werden. Die verruchte Welt wird also Zeuge des angeblichen Spektakels werden, wo die zwei Zeugen untergegangen sind. Das ist schon schlimm genug, aber der Hass ist so gravierend, dass man nicht einmal die Moral besitzt, den Leuten ein angemessenes Grab zu geben. Nein, sie sollen als Triumph wie eine Trophäe auf den Straßen liegen bleiben. Sie sollen verrecken, sie sollen elendig zugrunde gehen. Und das darf mit aller Freude in Vers 10 bestaunt werden. Denn da heißt es, dass sich die, die auf der Erde wohnen, freuen werden. Der Begriff, die auf der Erde wohnen, kommt mehrmals im Buch der Offenbarung vor. Wie zum Beispiel Offenbarung 3,10 oder 6,10. Und er bezieht sich auf die oppositionelle Kraft. Mit anderen Worten ist es ein Synonym für die Ungläubigen. Und bei diesen ist nicht nur ein aktives Freuen dabei, sondern auch ein Frohlocken, was nichts anderes ist als lebhafte Schadenfreude. Und bei diesen Waren hört es nicht alleine auf, denn sie werden einander Geschenke schicken. Dass man auf die Idee kommt, bei Toten Geschenke einander zu verschicken, ist ein desaströses Bild. Und der Grund ist, weil diese zwei Zeugen diejenigen gequält haben, die auf der Erde wohnen. Es handelt sich hier um eine geistliche Quälerei, wo man sich ständig das Evangelium anhören musste. Dass das von Ungläubigen als Qual empfunden wird, zeigt eine extrem erschreckende Gesinnung auf. Ja, es gibt solche Menschen, die Gottes Wort verachten, die es als Schmerz wahrnehmen, die es als eine unerträgliche Last sehen, die es wie die Pest einstufen. Verstehen wir jetzt, warum sie sich freuen, frohlocken und sich Geschenke einander schicken? Da man endlich seine Ruhe gefunden hat. Seine Ruhe von wem? Seine Ruhe von Gott. Gott stört und soll ihnen ihren Frieden lassen. Wundern wir uns also nicht, wenn wir von Menschen verachtet werden, denn wir nicht mit einer auf einer Schiene gehen. Wenn sie sich darüber freuen, unser Angesicht nicht mehr zu blicken, weil wir für sie unausstehlich sind. Wenn sie sich Ruhe wünschen, da wir für sie als Störenfriede gelten. Wenn sie uns wirklich Schadenfreude wünschen, da wir ihnen Qual bereiten. Wenn sie uns letztlich in den Tod bringen wollen, um uns endgültig loszuwerden. Wahrlich, alle Gläubigen identifizieren sich mit diesen zwei Zeugen und wir sehen das fatale Ausmaß auf der ganzen Welt, wo die Verfolgung zu einem globalen Umfeld geworden ist. Und diese Zeit wird sich bis zum zweiten Kommen Christi hinziehen. Aber Achtung, eine Gegenüberstellung zu den 3,5 Tagen sind die 3,5 Jahre in Offenbarung 13, Vers 5, welche der antichristliche Geist ausübt. Die zwei Zeugen werden also zu dem Verhältnis zu dem Tier mit einer kürzeren Zeitspanne aufgezeigt. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Sieg des Tieres über die beiden Zeugen nur von kurzer Dauer sein wird. Es ist auch ein Bescheid, dass die Freude der Verdammten sich bald in ihr Verderben verwandeln wird, da nach den 3,5 Tagen der Geist des Lebens aus Gott in sie eindringt. Unser vierter Anwendungspunkt, den wir nun aufgreifen, lautet: Gottes Weissagung ist lebendiger als der Tod. Dass der Geist des Lebens aus Gott kommt und sie lebendig macht, ist eine klare Anspielung aus Hesekiel 37, Vers 5 und Vers 10. Lasst es uns gemeinsam anschauen. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Da kam der Odem in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Und dieser Bibelabschnitt, sowohl in Hesekiel als auch in der Offenbarung, resultieren aus der Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Wie auch immer die Zeiten aussehen, am Ende wird Gott seine Gemeinde in Pracht der Welt sichtbar machen. So wie sie von den falschen Gesichtern unsichtbar gemacht wurde, so wird sie umso mehr vom Herrn der Herrscher mit dem strahlenden Glanz Gottes geprägt. Die zwei Zeugen werden unwiderruflich auf ihre Füße gestellt und niemand ist mehr imstande, sie niederzuringen. Der Kampf ist entschieden und der Sieger steht fest. Und die Leute, die einst dagegen waren, werden gezwungen, das Event des Gottes zu sehen. Dass eine große Furcht über sie gekommen ist, ist keine Furcht der Reue, sondern eine Furcht wegen der vorhergehenden Verachtung und dem bevorstehenden Gericht, das sich bereits jetzt abgezeichnet hat. Vers 12 erzählt uns auch, dass eine laute Stimme aus dem Himmel zu vernehmen war. Und diese sagte zu den zwei Zeugen, steigt hier herauf. Die Gemeinde teilt nicht nur die Auferstehung mit ihrem Herrn, sondern auch die Himmelfahrt. Und zwar in der Wolke, die in 2. Mose Kapitel 16, Vers 10 mit der Herrlichkeit des Herrn offenbart wird. Die Gemeinde wird also in einer herrlichen Weise erhöht, mit der königlichen und göttlichen Vollmacht. Sie ist nicht mehr schwach, noch wird sie verfolgt. Sie ist stark und zementiert ihre Machtposition in Christus. Und unser Herr wurde vor seinen Jüngern emporgehoben, aber hier sind es die Feinde, die ungewollt zu Zeugen geworden sind. Mit anderen Worten muss die ganze Welt zusehen, die permanent ihr Gesicht abgewendet hat und nun als der Verlierer hervorgeht. Und sie sieht nicht nur zu, wie die Gemeinde erhöht wird, sondern sie sieht auch zu, dass es Christus ist, der sich in der Gemeinde offiziell ausgewiesen hat, denn das ist die Bestimmung Gottes. Von einer heimlichen Entrückung fehlt daher jede Spur. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17 bestärkt es eindrucksvoll. Danach werden die, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und schon jetzt dürfen wir uns darüber freuen, dass es eine Realität ist, die in Zukunft gibt. Und so dient es uns als eine große Motivation, bis zum Ende durchzuhalten, da wir wissen, dass das Vertrauen auf Gottes Weissagung das Grab leer stehen lässt. Hier leiden wir nämlich Trübsal. Aber diese Verse sind Balsam für unsere Seele. Sie zeigen uns das Endziel vor Augen, vor unseren Ohren und in unserem Verstand. Sie zeigen uns die souveräne Errungenschaft und die Niederlage des Feindes. Sie zeigen, wer zu den Auferstehenden gehören wird und wer nicht. Ja, sie zeigen, wer zu den Erhöhen platziert und wer in den tiefsten Abgrund erniedrigt wird. Kommen wir nun zu Vers 13. Es ist dann zur selben Stunde ein großes Erdbeben geschehen. Das heißt, dass es in diesem Zeitrahmen geschehen ist, wo die ganzen Verknüpfungen miteinander verbunden sind. Hier wird das Erdbeben in Form des Gerichts vollzogen. Bei uns heißt es, dass der 10. Teil der Stadt gefallen ist und 7000 Menschen getötet worden sind. Damit ist gemeint, dass ein 1/10 der gottlosen Stadt auf der Erde vollständig zerstört werden. Es handelt sich also um ein verheerendes, weltweites Gericht von fatalem Ausmaß. Und ein 1/10 erinnert auch an den 1/10, den Abraham aus Glauben an Gott verrichtet hat, den die Heiden widerspenstig aus Unglauben zurückgehalten haben. Denn auch sie sollten in das Bundesverhältnis eingegliedert werden. Hier wird der 1/10 Teil vom Herrn gewaltsam eingefordert. Und es ist interessant, dass ein 1/10 mit der Zahl 7000 in Erscheinung tritt. In 1. Könige Kapitel 19, Vers 18 sagt Gott Folgendes. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Man beachte, dass hier der Überrest der Gottesfürchtigen im Gegensatz zu den getöteten Gottlosen verifiziert wird. Übrigens ist die 7000 eine symbolträchtige Zahl. Die 7 ist die Zahl der Fülle oder die Vollkommenheit und wird sie mal 1000 multipliziert, um die gezielte und vollständige Vernichtung der Menge aufzuzeigen. Ein markanter Kommentar von Charles Ellicott ist hier angebracht, der schreibt, die Stunde ihres Triumphes ist die Stunde einer strafenden Warnung für die Stadt, in der sie getötet wurden. Mit dem Einsturz von Häusern und dem Tod von 7000 Menschen. Ist es Zufall, dass diese Zahl mit der Zahl der übereinstimmt, die sich nicht vor Baal gebeugt hatten? Die abgelehnte Reformation rächt sich in einer Revolution. Was wir noch erkennen können, ist, dass der Rest der Lebenden in Furcht die Macht Gottes anerkennen. Denn er hat sie brachial zur Schau gestellt. Und das kann nicht stillschweigend untergraben werden, da sie in einer besonderen Art und Weise ins Rampenlicht gerückt wurde. Gott hat sich nämlich in der Auferstehung der zwei Zeugen als Retter gezeigt und erweist sich ebenso als Richter im Erdbeben. Und diese Tatsache führt bei Menschen dazu, dass sie Gott fürchten und ihm die Ehre geben. Auch hier haben wir eine starke Parallele zu Matthäus 27, die Verse 51 bis 54, denn dort sehen wir das. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Das ist ein weiterer Hinweis und Bestätigung dafür, dass die Gemeinde mit Christus gleichgesetzt wird. Denn man beachte dieselben Geschehnisse, das Erdbeben, die Auferstehung und die Furcht mit der Anerkennung. Doch aufgepasst, es gibt feine, aber ganz gravierende Unterschiede. Der Hauptmann und die, welche den Herrn Jesus bewacht haben, haben nicht zuvor das Evangelium 42 Monate lang zu hören bekommen. Des Weiteren haben diejenigen, die auf der Erde wohnen, sich darüber gefreut, dass die zwei Zeugen tot waren, dass sie Gottes Wort als Qual empfunden haben, was beim Hauptmann und deren Wache nicht zu sehen ist. Zudem haben die Rebellen Gottes die Auferstehung der zwei Zeugen mitverfolgt und nur Furcht gezeigt, aber keine Bekehrung. Sie haben erst nach dem Erdbeben eine Reaktion demonstriert, wo viele Menschen gestorben sind. Ergänzend ist der Terminus Gott des Himmels ein Begriff, den auch die Rebellen Gottes in Offenbarung Kapitel 16, Vers 11 für sich in Anspruch nehmen, um ihn zu lästern, obwohl sie mit ihm keine persönliche Beziehung führen. Aufgrund dessen spricht dieser Text daher nicht, dass sich alle am Ende, die Gottes Wort bewusst abgelehnt haben, bekehren werden. Es geht hier in erster Linie darum, dass Gottes Realität sie jetzt eingeholt hat und sie in Furcht und Anerkennung Gott die Ehre geben müssen. Philipper 2, Kapitel 10 befasst sich mit demselben Gedanken, dass sich jedes Knie sich vor dem Herrn Jesus Christus beugen wird und das zur Ehre Gottes. Das bedeutet auch, dass man Gott die Ehre geben kann, wenn es um das Bekenntnis geht, ohne den Weg der Buße einzuschlagen. Und nachdem wir uns die Messroute in den ersten beiden Versen und die zwei Zeugen in den Versen 9 bis 12 angesehen haben, setzt Vers 14 daran an, dass den Abschluss darstellt. Vers 14 schließt somit mit der zweiten Wehe ab. Die sechste Posaune ist die zweite Wehe, da jeder Posaunenstoß eine Wehe verkörpert. Der Engel hatte ja gesagt, Wehe, Wehe, Wehe denen wegen der übrigen Posaunenstöße. Die sechste Posaune ist somit der Abschluss des sechsten Gerichts. Und die dazwischenliegenden zwei Erzählungen haben dazu gedient, um zu zeigen, dass den Menschen Gelegenheiten gegeben werden, Gottes Willen zu erkennen, sowie Warnungen vor dem letzten Gericht im Falle des Ungehorsams. Das Ziel des Verses 14 ist es auch daher, uns an etwas zu erinnern, das wir vielleicht vergessen haben, nämlich, dass die zweite Wehe bereits vor einiger Zeit geendet hat, aber dass jetzt nicht das Ertönen der siebten Posaune den Triumph der Gemeinde unterbrechen wird. Das ist auch selbstverständlich, da nach der sechsten Posaune die siebte folgt, die den Abschluss der Geschichte darstellt. Und so wie nach dem sechsten Siegel das siebte Siegel das Finale verkörpert, so ist es auch mit der siebten Posaune, das auf die sechste Posaune folgt. Und so kommt die siebte schnell. Und das siebte Siegel zeigt uns die ewige Ruhe der Gläubigen. Die siebte Posaune, die als dritte Wehe bekannt ist, vermittelt uns im Gegensatz dazu die endgültige Bestrafung der Gottlosen, da das der Thema der Posaunengerichte ist. Und das nächste Mal schauen wir uns auch die letzte und siebte Posaune an. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.